Ja, ich begrüße alle ganz herzlich und freue mich. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub, müssen mich nachher nicht mehr alle fragen. Und eine schöne Zeit mit der ganzen Familie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind wir so zweigeteilt, die einen, die schon Urlaub hatten, die anderen, die noch vor sich haben. Ich hoffe, es gibt keinen, der sagt, weder noch, das wäre ja schade. Aber falls auch die da sind, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute Morgen alle hier zusammen sind. Und freue mich, dass wir diesen Gottesdienst so miteinander feiern, wie wir ihn schon begonnen haben. Mit Gott die Erde verwandeln, haben wir gerade gesungen. Das ist so ein Stück weit ein Stichwort auch für die Predigt. Es geht darum, diese Welt zu verwandeln mit Gott, mit Jesus. Und den Predigttext heute aus dem Johannesevangelium behandelt solch eine Verwandlung. Johannes 9, die Verse 1 bis 9, ist auch zum Mitlesen an der Wand. Ich lese es uns zunächst einmal vor, was Johannes da schreibt. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Herr, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? War es seine eigene Schuld oder die Sünde seiner Eltern? Weder er selbst ist schuld daran, noch seine Eltern, antwortete Jesus. Er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. Ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein. Er spuckte auf die Erde, rührte daraus einen Brei und strich den auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasche dich dort. Siloa heißt von Gott gesandt. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es. Aber andere konnten es einfach nicht glauben und behaupteten, das ist unmöglich. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, bestätigte jetzt der Mann selbst. Ich möchte das in 5 Punkten entfalten und die kann man auch schon hier mitlesen. Mein erster Punkt, Leben ohne Vision. Ist ja so ein beliebtes Wort geworden, das mit der Vision. Hier möchte ich es mal zunächst in diesem ganz ursprünglichen Sinn gebrauchen. Leben ohne Vision, Leben ohne Sicht. Das war die Situation dieses Mannes dort in Jerusalem, dieses Blinden. Der lebte ohne Vision. Also jetzt so gerade im Urlaub gewesen zu sein, wenn ich mir vorstelle, da keine Sicht gehabt zu haben, keine Augen gehabt zu haben, das wäre schade gewesen. Schon die Fahrt allein durch die Berge, wir waren an der Adria in Italien, das wäre schon schade, wenn man all das nicht sehen könnte. Oder dann eben das Meer, hätte nicht sehen können. Die vielen Menschen, die einem da begegnet sind, nicht sehen können. Was muss das für ein Leben sein, blind, in Dunkelheit gefangen, ohne Vision. Nicht wahr? Und dann begegnet diesen Mann, der ohne Vision lebt, begegnet Jesus. Und er sagt hier und nicht nur an dieser Stelle, sagt er, ich bin das Licht für diese Welt. Und so begegnen sich hier an dieser Stelle in Jerusalem, begegnen sich sozusagen diese beiden Gegensätze. Der Mann, der in völliger Dunkelheit lebte, ohne Sicht, für Menschen, für Gottes Schöpfung, für all die Dinge im Leben. Er begegnet dem, der das Licht ist für diese Welt, ja, der diese Welt mit erschaffen hat, ins Leben gerufen hat, Da begegnet sich Licht und Dunkelheit. Der eine ohne Vision, der andere mit Vision. Jesus hatte eine Vision. Jesus, und da sagt er auch gleich ein paar Verse weiter, ich habe eine Aufgabe von Gott und die muss ich erfüllen. Jesus hatte eine Vision gehabt. Jesus war sehr zielgerichtet. Man kann das in diesem Text ja so ein bisschen missverstehen, wenn es heißt, unterwegs sah Jesus einen Mann. Andere Übersetzungen sagen so, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann. So als ob Jesus so durch Jerusalem gelaufen wäre und ach, da sitzt ja einer. Das gibt die Übersetzung vielleicht ein Stück weit ein bisschen missverständlich wieder. Im Grunde genommen ist da nur davon die Rede, dass als Jesus durch Jerusalem ging, hat er ihn gesehen. Und ich glaube, dass Jesus nicht einfach nur so durch die Gegend lief, sondern sehr zielgerichtet durch Jerusalem gegangen ist. Nicht nur durch Jerusalem, sondern durchs Leben gegangen ist. Im Grunde genommen muss ich da auch noch mal an den Urlaub denken. Ich meine, es mag Leute geben, die sagen, ach, wir fahren einfach mal so ins Blaue hinein, mal auf die A3 und mal gucken, wo es dann hingeht. Die meisten aber heute, wenn die losfahren, dann geben sie ihr Ziel sehr genau ein ins Navigationsgerät, ja. Ich habe auch schon hier die Woche mit einem gesprochen, er hat ganz stolz erzählt von seinem Navigationsgerät und das hat ihn genau an den Zielort gebracht, an seinen Urlaubsort. Ja, so zielgerichtet sind wir zumindest, was den Urlaubsort anbelangt. Und ich glaube, dass Jesus auch so zielgerichtet gewesen ist mit seinem Leben. Ich möchte es vergleichen mit einem anderen Navigationsgerät der alten Tage. Ich weiß gar nicht, heute sind ja ein paar Konfirmanden da, kann man noch fragen. Navigationsgerät kennt ihr alle, oder? Habt ihr das auch zu Hause schon? Oder muss Papa und Mama, müssen die immer noch streiten, rechts oder links? Also wenn man ja ein Navigationsgerät hat, ist das vorbei. Früher gab es das auch schon, sowas in der Art, nicht so ganz so elektronisch. Das nannte man Kompass, so ein rundes Ding. Kann man sich kaum noch vorstellen, ist so eine Nadel. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gesehen, Kompass? Also ich habe so ein bisschen befürchtet, vielleicht kennt das heute gar keiner mehr. Das funktioniert ganz ohne Elektronik und ohne Elektrik. Das funktioniert mit Magnetismus, wobei das ist natürlich eine spannende Frage, wie das funktioniert. Aber dieser Kompass zeigt etwas davon, was es heißt, mit Vision zu leben, ausgerichtet zu sein auf ein bestimmtes Ziel. Dieser Kompass, der zeigt immer Richtung Norden. Und dann kann man von da ausgehend alle seine Ziele gut erreichen. Früher konnten das die Leute jedenfalls. Heute braucht man keinen Kompass mehr, hat man ein Navigationsgerät, geht das anders, tippt man einfach ein. Aber vielleicht können wir mit euch Konfirmanden das mal machen. Wir gehen mal mit Kompass los und schauen mal, ob wir auch ans Ziel kommen. Jesus hatte ein Ziel und woher hatte er sein Ziel? Das ist jetzt ganz spannend. Wo hat denn Jesus seine Vision her gehabt? Ich möchte uns ganz kurz mal von Jerusalem nach Nazareth entführen. Da berichtet uns Lukas einmal von einer Begebenheit, wo Jesus am Sabbat in die Synagoge kommt nach Nazareth. Lukas 4 ist das. Und wo Jesus dann aufsteht, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Und er bekommt die Schriftrolle des Propheten Jesajas gereicht. Und dann schlägt er dort auf. Im Kapitel 61 und dann liest er vor, und ich lese uns das auch mal vor, was er da liest. Mit mir ist der Geist des Herrn, weil er mich berufen hat. Er hat mich beauftragt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Den Gefangenen soll ich die Freiheit verkünden, den Blinden sagen, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Jetzt erlässt Gott alle Schuld. Und dann fügt er noch an, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Wow! Da hat Jesus im Propheten Jesaja seinen Auftrag entdeckt. Und das war dann von da an, von Stund an, seine Vision gewesen. Das Evangelium hinauszutragen. Die Gefangenen zu befreien, die Blinden wieder sehen zu machen. Und genau das hat ihn auch zu diesem blinden Mann geführt. Das war nicht zufällig, also er sagt, da ist ja ein Blinder. Sondern Jesus wusste von diesem Wort aus dem Propheten Jesaja her, Kapitel 61, die Verse 1 und 2, wusste er, das ist mein Auftrag. Das hat sich, sagt er in Nazareth, heute hier erfüllt. Und jetzt geht's los. Und darum konnte Jesus sehr zielgerichtet vorgehen. Das ist die Frage an uns, ob wir nur sozusagen in unseren Urlaubsort sehr zielgerichtet gehen oder ob wir das auch für unser eigenes Leben kennen. Und sagen, ich habe ein Ziel, ich habe einen Auftrag von Gott. Ich habe in der Bibel gelesen und die Bibel hat mir einen Auftrag gegeben. Gott selbst hat mir einen Auftrag gegeben. Es ist immer wieder die Frage auch an uns als Gemeinde, kennen wir unseren Auftrag? Ist es nicht der Auftrag, den Jesus hatte? Das Evangelium hinauszutragen, da wo es dunkel ist, Licht hineinzubringen? Kann es sein, dass es auch in den Familien um uns herum dunkel ist, in unserer Stadt dunkel ist und dass es wichtig ist, wir bringen Licht hinein. Ganz zielgerichtet, mit Vision. Das ist die Begegnung, die Jesus hat. Der Mann mit Vision, mit dem Mann ohne Vision. Wie geht's weiter? Dann heißt es hier, Herr, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? War es seine eigene Schuld oder die Sünde seiner Eltern? Fragen die Jünger die richtige Frage? Also es ist ja mit den Jüngern immer so eine Sache. Manchmal da sind die ganz weit weg vom Schuss und fragen und sagen Dinge, wo Jesus den Kopf schütteln muss. Ist das hier auch so? Da trifft man auf diesen blinden Mann, von Geburt an blind, und sie stellen diese Frage, die Schuldfrage. Sie begegnen der Dunkelheit und sagen, wer ist denn daran schuld, dass dieser Mann so im Dunkeln sitzt? Ist das eine gute, ist das die richtige Frage oder ist das die falsche Frage? Mir ist aufgefallen, dass das durchaus eine berechtigte Frage ist. Man darf das nicht ja einfach so beiseite schieben und sagen, Mensch, das ist doch jetzt völlig egal. Hauptsache ist, der wird so schnell wie möglich wieder gesund. Hauptsache ist, der kann wieder sehen. Halt, so schnell ist die Bibel nicht. Ich habe mal nachgeschaut, einfach mal ein paar Klassiker gesucht in der Bibel, wo Leute krank sind und dann einmal geschaut, was sagt die Bibel dazu? Ein Beispiel zum Beispiel im 4. Buch Mose, im Buch Numeri, da hat die Schwester Mose einen Ausschlag, einen Aussatz. Und warum hat sie den? Nun, sie hat die Führung des Mose in Frage gestellt und damit auch Gott selbst in Frage gestellt und Gott straft sie damit. Gott straft sie damit mit diesem Aussatz, diesem Ausschlag. Und sie muss für ein paar Tage dann außerhalb des Lagers bleiben, außerhalb der Gemeinschaft bleiben. Wer hat Schuld an dieser Krankheit? Sie selbst hat Schuld an dieser Krankheit. Es gibt ein anderes Beispiel bei David, König David. Ehebruch mit Bathseba, Bathseba wird schwanger, das Kind kommt zur Welt und das Kind wird krank. Wer hat Schuld daran, dass dieses Kind krank wird? Nun, wenn wir in der Bibel nachlesen, sehen wir ganz deutlich, es wird dem David gesagt, dieses Kind ist krank und wird sterben, weil du Ehebruch begangen hast. Wer ist schuld an dieser Krankheit? Die Jünger fragen das. Ist das die Sünde seiner Eltern? Durchaus im Horizont der Bibel. Das ist durchaus eine ganz berechtigte Frage, die die Jünger hier stellen. Wenn Menschen in Schuld verstrickt sind, wenn Menschen in der Dunkelheit leben, Menschen krank sind, dann ist es durchaus berechtigt zu fragen, wer ist schuld daran? Haben sie sich das selbst zuzuschreiben oder ist das ihrer Familie zuzuschreiben? Das ist durchaus im Horizont der Bibel. Und dann geht Jesus darüber hinaus. Das stimmt schon. Jesus antwortet und sagt, weder er selbst ist schuld daran, noch seine Eltern. Er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. Es gibt auch Dunkelheiten im Leben, Nöte im Leben, Krankheiten im Leben. Da ist es weder das eine noch das andere. Da ist es weder meine eigene Schuld noch die Schuld anderer. Da ist es so, weil es Gottes Wille ist. Und Jesus sagt, auch diese dritte Möglichkeit habt im Blick, ihr Jünger. Es kann auch sein, dass es einfach diese Not da ist, weil Gott sich in dieser Not verherrlichen möchte. Und das mag dann sein, dass Gott Heilung schenkt. Es mag auch sein, dass Gott keine Heilung schenkt, aber Gott sich trotzdem verherrlichen möchte. Auf jeden Fall ist die Schuldfrage das Erste, was die Jünger stellen in dieser Situation. Und auch wir tun gut daran, wenn wir der Dunkelheit begegnen, dass wir zurückfragen und sagen, wie ist es dazu gekommen? Mir ist im Urlaub so gegangen, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, wir saßen da am Strand auf unserem Liegestuhl und dann hat man sich bekannt gemacht mit den Leuten um sich herum und da war eine Familie auch aus Deutschland, die Kinder haben sich zuerst miteinander bekannt gemacht, schließlich haben sich dann auch die Eltern mal unterhalten und einmal stehe ich dann am Meeresstrand, die Kinder spielen im Wasser und dann kommt dann der Vater der anderen Kinder auch zu mir und man beginnt so ein Gespräch und er weiß mittlerweile von meinen Kindern, dass ich Pfarrer bin und irgendwie löst das was aus, ich weiß auch nicht, er erzählt dann plötzlich von seinem ganzen Leben und was da bisher alles so schön erschien, dass plötzlich bröckelt das, berichtet von einer zerbrochenen Familie, zerbrochenen Ehe, davon, dass seine älteste Tochter getrennt von ihm ist und die letzten Wochen in der Psychiatrie gewesen ist. Und irgendwo, ja, Dunkelheit. Ich habe in dieser Situation nicht die Schuldfrage gestellt, obwohl ich mittlerweile davon überzeugt bin, das hätte den Mann auch noch einen Schritt weitergeführt, zu fragen, wie ist es denn in dieser Situation, wie ist das denn gekommen, ist das einfach nur über dich gekommen, dass du jetzt in dieser Situation steckst? Oder trägst du nicht auch Schuld daran? Und wenn man von Schuld spricht, dann kann man eben auch von Vergebung sprechen. Und wenn man nicht von Schuld spricht und sagt, ach, naja, es ist einfach alles so passiert, wie es halt passiert in unserer heutigen Zeit, ja, dann sagen wir, ja, so ist es halt. Die Schuldfrage zu stellen. Das kann Menschen weiterführen. Hier in dieser Situation wird sie von den Jüngern gestellt. Jesus sagt, nein, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Es kann sein, dass Gott hier wirken möchte, ich hier wirken soll, dass es meine Aufgabe ist, zu zeigen, wer ich bin, der von Gott Gesandte. Darum schickte ihn ja zu diesem Teich, der den schönen Namen hat, von Gott gesandt. Und dann kommt die nächste Sache, dass Jesus sagt, ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein. Da stellt Jesus die Zeitfrage. Es gibt ja Begegnungen, ich sage nochmal, diese Begegnung zum Beispiel jetzt in meinem Urlaub am Strand, die sind irgendwo einmalig. Ich werde wahrscheinlich diesen Mann, seine Familie nicht mehr wiedersehen und treffen. Jesus war in dieser Situation gewesen, dieser Tag, ich weiß nicht, ob das auch Teil seines Plans war, dieser Tag hier, von dem Johannes erzählt, das war ein Sabbat. Und das wird auch weiter im Fortgang der Geschichte dann noch ein Thema werden, wie so oft das ein Thema ist, dass Jesus am Sabbat wirkt und heilt und andere da sind, die sagen, am Sabbat, da sollte man so etwas nicht tun, da sollte man lieber ausruhen, das soll ein Ruhetag sein und selbst wenn man Gutes tun will, ist das nicht gut und so weiter und so weiter. Und da stellt sich ja für Jesus auch immer wieder diese Zeitfrage, ja, dass er sagen könnte, okay, jetzt wissen wir, wo dieser Blinde hockt und bettelt und lasst uns morgen wieder zu ihm gehen und morgen ihn dann heilen. Wäre eine Möglichkeit, das auf morgen zu verschieben. Aber was Jesus hier sagt ist, ich muss meine Aufgabe erfüllen, die Gott mir gegeben hat, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht. Bald kommt die Nacht und er weiß nicht, wann die Nacht kommt. Wissen wir, wann die Nacht kommt? Es ist so die Frage, die Zeitfrage, jetzt oder nie. Und möchte uns da ermutigen, jetzt, heute zu handeln. Nicht zu sagen, ach, das können wir vielleicht auch noch nächste Woche, nach den Ferien, nächstes Jahr, persönlich und auch als Gemeinde. Zu fragen, was hat uns Gott ans Aufgaben aufgetragen, aber dann auch zu fragen, was ist jetzt dran? Und das nicht hinauszuschieben. Es kann, sagt Jesus, zu spät sein. Da kann die Nacht plötzlich einbrechen und dann kann keiner mehr wirken, sagt Jesus. Jetzt oder nie. ist die Zeitfrage. Und die dritte Frage, die Frage nach den Mitteln. Johannes schreibt, er spuckte auf die Erde, rührte daraus einen Brei und strich den auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasche dich dort. Also das ist interessant, oder? Wie heilt Jesus diesen Kranken, diesen Blinden? Da gibt es ja unterschiedliche Beispiele dafür. Da reicht auch mal ein Wort von Jesus, aber hier rührt er einen Brei an mit der eigenen Spucke. Also wenn man mal in die Bibelkommentare schaut, die tun sich alle so ein bisschen schwer damit und sagen, das ist ja ganz ungewöhnlich, das hat sonst noch keiner gemacht und wie kommt er da drauf? Und ich stelle mir das auch vor, wenn ich nochmal so an den Strandurlaub denke und stelle mir vor, ich würde da jetzt noch einen Brei rühren aus dem Sand und jemand aufs Auge schmieren und hoffen, dass der gesund wird, der würde sich wahrscheinlich ganz doll bedanken bei mir, denn wenn man so vom Strandleben her das kennt, da reicht schon ein Sandkorn im Auge, das kann sehr schmerzhaft sein. Und dann hier solch ein Mittel der Heilung, zu dem Jesus greift, gibt es auch kein Vorbild dafür. Ja? Also manche Ausleger, die suchen nach Vorbildern und sagen, okay, in Jesu Zeit, da gab es viele, die haben versucht, mit ihrer Spucke zu heilen. Irgendwie hatten die da was von der Heilkraft der Spucke gewusst, geahnt, wie auch immer. Aber das noch mit der Erde zu verrühren und dann auf die Augen zu schmieren, dafür gibt es kein Vorbild. Es gibt einen Ausleger aus der alten Kirche, Irenäus, der hat so etwa 100 Jahre nach Jesus gelebt und der hat gesagt, Mensch, da war doch mal was, ist nicht auch Adam aus Erde erschaffen worden und vielleicht ist das hier so ein Hinweis darauf, dass Jesus in der Lage ist, aus Erde etwas Neues zu erschaffen. Ja, vielleicht. Für mich war das so die Frage, wenn Jesus hier ein Mittel gebraucht, was sonst noch keiner so gebraucht hat, da ist er doch sehr innovativ. Ja? Also Jesus geht Wege, die ist vor ihm keiner gegangen. Und vielleicht ist das auch schon ein Hinweis für uns, zu sagen, das, was Gott uns aufträgt, da müssen wir nicht einfach in den vorgegebenen Bahnen gehen, sondern auch mal mutig sein, zu sagen, ich wage mal was ganz Neues, was noch keiner gemacht hat. Und vielleicht wirkt es. Schon ein bisschen Risiko dabei, gebe ich zu. Ja. Aber Jesus ist so, dass er sehr individuell vorgegangen ist. Und das ist das Schöne an Jesus. Ja, wenn Jesus mit 100 anderen so und so vorgegangen ist und 100 andere sagen, ich habe das und das so mit Jesus erlebt, dann darfst du aber der eine sein, der sagt, ich habe es ganz anders erlebt mit Jesus. Bei mir ist Jesus ganz anders vorgegangen. Wenn sich unser Mann hier mal mit anderen getroffen hätte, die einmal blind gewesen waren, durch Jesus geheilt worden sind, das wäre ganz interessant gewesen. Da hätte jeder eine andere Geschichte erzählt. Der eine hätte gesagt, Mensch, bei mir hat das so gemacht, bei mir hat das so gemacht. Und der dritte hätte dann gesagt, bei mir war es ganz anders. Und auch das, wenn man zum Glauben kommt, Jesus begegnet, das mag immer wieder ganz anders sein. Jesus geht da sehr individuell vor, geht auf den Einzelnen ein. Und je nachdem wählt er die Mittel. Vielleicht war das für den Mann okay. Ich denke, es muss okay gewesen sein. Der hat sich nicht beschwert, sondern hat dann noch mit dem Brei im Gesicht dann seinen Weg auch irgendwie ertastet gefunden dann zu diesem Teich Siloa. Und das muss okay gewesen sein, so durch Jerusalem zu laufen. Apropos, da komme ich zum fünften und letzten Punkt. Leben in Kooperation mit Jesus. Das ist ja auch so eine Merkwürdigkeit, dass Jesus hätte ja einfach ganz souverän sagen können, sei geheilt. Und dann hätte er sehen können. Und dann hätte er sich gefreut, wäre vielleicht rumgesprungen, wie manch anderer, der von Jesus geheilt worden ist, und hätte gesagt, toll, ich kann sehen. Und bei dem nimmt er so einen längeren Weg in Kauf. Den schickt er an diesen Teich Siloa. Ich weiß nicht, wie weit das entfernt war, wie viel Weg der da zurücklegen musste. Auf jeden Fall musste er einen Weg zurücklegen, er musste sich dort waschen und ist auch wieder zurückgekehrt. Und warum? Warum ist das so? Dass Jesus ihn mit hineinnimmt in diesen Heilungsprozess. Und mir ist ein Grund eingefallen, vielleicht gibt es noch mehr Gründe, warum Jesus das getan hat. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass dieser Mann von Geburt an blind war. Einer, der sich hat immer helfen lassen müssen. einer, für den vielleicht immer gesorgt worden ist. Und er dementsprechend, ja, was hat er von sich gedacht? Was für einen Selbstwert hatte der? Und den nimmt Jesus jetzt mit hinein. Kann es nicht sein, dass Jesus das deshalb tut? Weil der konnte nachher sagen, ich habe auch was dazu beigetragen. Es ist nicht einfach nur Jesus gekommen und hat was gesagt, sondern ich musste was tun. Ich musste auch noch meinen Weg zum Teich Siloa finden und musste meine Augen waschen. Und unterwegs haben Leute gesagt, was ist denn das für einer? Wie läuft denn der rum mit diesem Brei da im Gesicht? Für was soll das denn gut sein? Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. In Kooperation mit Jesus war ich gewesen. Kann es nicht sein, dass das auch einen Effekt hatte bei diesem Mann? Und dass er sagen konnte, ich und Jesus, Jesus und ich, wir zusammen, wir haben das geschafft. Und dass Jesus daran auch lag, diesen Mann mit hineinzunehmen. Jesus möchte nicht einfach nur, dass er an uns wirkt, sondern Jesus möchte mit uns zusammenwirken. In unserem eigenen Heilungsprozess, in unserem eigenen Weg, Glaubensweg, möchte er immer wieder uns mit hineinnehmen und nicht nur sagen, ich mache das für dich, sondern ich nehme dich mit hinein, hier ist deine Aufgabe, du gehst da zu diesem Teich Siloa, was immer das dann für uns heißt im Einzelnen. Aber auch als Beauftragte, von Jesus Beauftragte, auch als Gemeinde. Er möchte nicht einfach, er könnte sicherlich hier unter uns Wunder geschehen lassen, er könnte Menschen herbeirufen, Propheten, die die Arbeit für uns abnehmen, Evangelisten. Nein, er wird immer so vorgehen, dass er uns mit hineinnimmt, damit wir mit ihm kooperieren. Und wir dürfen dann auch sagen, ja, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, dass es in unserer Stadt heller geworden ist. Am Ende kann der Blinde sagen, da sind ja Nachbarn und andere Leute, die sagen, ist er das wirklich? Das ist zum Thema Licht und Dunkelheit. Ist er das wirklich oder ist er das nicht? Und die einen, die sagen, doch, das ist er. Und die anderen sagen, nee, nee, der sieht ihm nur so ähnlich. Und dann meldet sich der ehemals Blinde selbst zu Wort und sagt, ich bin es, doch ich bin es. Der wird jetzt selber zum Kompass. Da nochmal das Bild vom Kompass zu bemühen. Der ist mit Jesus in Kontakt gekommen. So ein Kompass, der funktioniert ja dadurch, dass er magnetisch, eine magnetische Nadel hat. Und das heißt, diese Nadel muss sozusagen magnetisiert werden. Und wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, durch den Konfirmandenunterricht, durch das Bibellesen, durch die Veranstaltungen in unserer Gemeinde, durch das Gespräch mit einem anderen Christen. Wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, dann werden wir quasi magnetisiert, ausgerichtet auf Jesus. Und dann können wir ein Kompass werden auch für andere. Das ist am Ende dieser, zumindest mal beim ersten Ende dieser Geschichte, das steht am Ende hier dieses Abschnittes. Der Mann sagt, doch, ich bin es, ich bin es. Das sind die Worte, die Jesus schon benutzte. Ich bin es, ich bin das Licht für diese Welt. Dieser Mann wird selber zum Kompass für andere. Er hat Vision bekommen, er hat eine Ausrichtung bekommen für sein Leben. Die Schuldfrage war geklärt, die hat Jesus für ihn geklärt. Die Zeitfrage war auch deutlich. Jetzt muss es geschehen, das duldet keinen Aufschub. Die Frage der Mittel war ganz ungewöhnlich. Ich hoffe, wir sind auch bereit, ungewöhnliche Mittel zu wählen. Und er steht in Kooperation mit Jesus. Und Jesus möchte auch mit uns kooperieren, damit wir selber sehend werden und andere auch diesen gleichen Weg führen können. Ich kann mir vorstellen, das geht da nächste Woche an dieser Stelle weiter. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wir dürfen gespannt sein, was uns da Jesus noch sagen möchte.